Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf mit euch allen. Es ist schön, einmal im Jahr zusammenkommen zu können, auf diese Art und Weise, wo wir ein bisschen da größer sind, als wir normalerweise sein würden in unserer örtlichen Gemeinde. Ich sehe auch, dass unsere, ich werde keine Namen erwähnen, aber unsere Nachteulen auch dabei sind. Es gibt ein paar Leute, die immer sich bemühen, das Licht hier auszumachen, so 12 Uhr abends oder morgens, 1 Uhr morgens, und die haben es auch geschafft. Also ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass ihr auch da seid. Gestern Abend, Geschwister, in der Eröffnungspredigt haben wir gehört, dass Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Anbetung sein sollte. Es war wirklich ein wunderbarer Auftakt, meine ich, die Botschaft von Herrn Mittag. Und wir werden heute dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, wir werden in der nächsten Stunde oder so, ich werde versuchen, mich ein bisschen kürzer zu halten, weil ja der Tag schon fortgeschritten ist, aber wir werden in ungefähr einer Stunde oder so, werden wir uns die Auswirkung, die diese Zentralität Jesu Christi in dem Leben der Menschen haben sollte, ein bisschen näher betrachten, ein bisschen näher anschauen. Nun, während der nächsten Woche werden wir hier in Bonn-Röttgen, wo wir versammelt sind, mit vielen, vielen Menschen in Berührung kommen. Hier in diesem Hause, in den Restaurants, auf der Straße, egal wo wir hingehen, werden wir Menschen treffen, die Christen sind, unter Umständen. Wir werden auch Menschen treffen, die kirchendistanziert sind. Und ja, wir werden sogar Atheisten treffen. Die gibt es heute auch noch. Und habt ihr euch jemals gefragt, was Menschen, besonders die Menschen da draußen, was Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft über die weltweite Kirche Gottes denken oder sagen? Habt euch mal die Frage gestellt. Ja, wie würde ein objektiver Beobachter unsere Glaubensgemeinschaft oder sagen wir mal unsere örtliche Gemeinde beschreiben? Würden Sie sagen, dass wir eine Kirche, dass wir eine örtliche Gemeinde sind, die sich mit ganzem Herzen, ich betone mit ganzem Herzen, dafür einsetzt, das Evangelium mit anderen Menschen zu teilen? Würden Sie das sagen? Und würden Sie sagen, dass wir Christen sind, die durch die Art, in der wir leben, versuchen, Jesus Christus im Alltag alltäglich diese Botschaft weiterzugeben? Jesus Christus im Alltag zu offenbaren. Würden Sie das sagen, dass wir eine solche Gemeinde, dass wir solche Christen sind? Würden Sie sagen, dass uns der Umgang miteinander wirklich Freude bereitet? Und wenn Sie uns sehen, dass es ganz offensichtlich so der Fall ist. Würden Sie das sagen? Nun, wir werden nie hundertprozentig wissen, das verstehe ich, was Menschen über uns denken und möchten es vielleicht auch nicht mal wissen. Ja, aber wir kennen auf jeden Fall den Ruf der frühen Kirche, die Reputation der Urgemeinde. In Apostelgeschichte Kapitel 2 und in den Verse 42 bis 47 haben wir eine kurze Zusammenfassung dessen, wie die frühe Gemeinde gewesen ist. Schlagen wir bitte diese Stelle auf, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Apostelgeschichte Kapitel 2 und wir lesen dort die Verse 42 bis 47. Über die Urgemeinde wird Folgendes berichtet. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über allen Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ist das nicht eine schöne Gemeinde? Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Sie hielten Mahlzeiten mit Freude, mit lauterem Herzen und sie lobten Gott. Und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Lukas, der Evangelist, weist hierhin auf die Leidenschaft der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Sie war eine hingegebene Gemeinde. Eine hingegebene Gemeinde. Uns wird gesagt, wir haben es gerade gelesen, dass die ersten Christen beständig waren und dass sie täglich beieinander gewesen sind. Nicht nur einmal in der Woche oder jede zweite, dritte, vierte, fünfte Woche, täglich beieinander. Diese Stelle, diese Passage in Apostelgeschichte Kapitel 2 hebt also den Gedanken der Verpflichtung, der Ausdauer, der Leidenschaft, der Intensität und des Fokus hervor. Aber die Tatsache allein, dass diese frühen Gläubigen verpflichtet waren, hob sie nicht von anderen Menschen ab. Ja, Menschen, wir haben es heute auch gehört, Menschen sind allen möglichen Dingen verpflichtet. Sie können sich ihrer Arbeit, dem Erfolg oder sogar dem Geldverdienen widmen. Menschen geben sich ihre Familien, ihren Hobbys und ihren politischen Ideologien hin. Das heißt, einfach verpflichtet zu sein, unterscheidet uns nicht von anderen Menschen. Was diese frühe Gläubigen anders machte auch die Menschen, die dort draußen waren, ja, die keine Beziehung mit Gott hatten, war ihr Glaube an Jesus Christus und dass sie der Heiligen Schrift, das Wort Gottes, verpflichtet gewesen sind. Das machte den wahren Unterschied aus. Wir lesen, dass die Kirche des ersten Jahrhunderts sich für die Lehren der Apostel einsetzte. Welche Lehre? Meine Lehre? Nein, die Lehre der Apostel. Vergessen wir nicht, gleich am ersten Tag der Gemeindegründung wurden 3000 Neubekehrte hinzugefügt. Und die Lehren der Apostel war die einzige Möglichkeit, durch die diese Neubekehrten über Jesus Christus überhaupt lernen konnten. Es gab keine andere Möglichkeit. Sie hungerten regelrecht danach, mehr über ihren Retter, mehr über Jesus Christus, mehr über ihren Erlöser zu wissen und zu verstehen und zu lernen. Und das, liebe Freunde und Geschwister, ist nach wie vor etwas, was für alle Gläubigen, auch für uns alle hier, gelten sollte. Wir sollten lehrfähig sein, lehrbereit sein, offene Ohren halten. Ein Mensch, der Christus völlig vertraut, wir haben ein bisschen in der Kurzpredigt über Vertrauen gehört, ja, ein Mensch, der Christus völlig vertraut, will mehr über ihn wissen. Und das macht man unter anderem natürlich, wenn man sich mit dem Wort Gottes ernsthaft und auch regelmäßig beschäftigt. Betrachten wir es wie eine Ehe. Ja, hier kommen die Beispiele. Man muss immer so schöne Bilder haben. Ich glaube, das Bild ist aber ein schönes Bild, auch ein hilfreiches Bild. Betrachten wir es wie eine Ehe. Und nehmen wir mal an, dass wir sagen, wir lieben jemanden und wir gehen durch eine Trauung. Ja, wir haben eine Hochzeitszeremonie, eine schöne Hochzeitszeremonie. Nun, nehmen wir mal an, dass wir nach der Trauung nie versucht haben, etwas Neues über unseren Partner zu entdecken. Ja, wir haben nie versucht zu erfahren, was der Partner gerne mag oder was er vielleicht nicht so gerne mag. Wir haben nie versucht zu erfahren, welche Erwartungen der Partner hat von einer Ehe. Ja, wir haben unseren Partner nie nach seinen oder ihren Gefühlen oder Träumen oder Hoffnungen gefragt. Wir haben nie darüber gesprochen, ob wir Kinder haben möchten oder nicht. Ob wir eine Familie gründen möchten. Wir haben das alles nicht getan. Und warum nicht? Ja, weil wir einfach angenommen haben, jetzt sind wir verheiratet, jetzt brauchen wir uns mit solchen Gedanken, mit solchen Dingen gar nicht mehr beschäftigen und befassen. Wir sind ja schon da. Aber ich frage, würdet ihr glauben, dass eine Person, die so handelt, wie ich gerade hier beschrieben habe, ihren oder seinen Partner wirklich liebt, wie es sein müsste oder wie es sein sollte? Ich glaube nicht. Ein verliebter Mensch möchte alles, alles nur Mögliche wissen über die Person, die sie lieben, nicht wahr? Und so wächst und so vertieft sich eine Beziehung. Und genau so ist es auch mit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Genau so. Aber wisst ihr was? Zu viele Menschen scheinen zu denken, dass es, nachdem sie vielleicht ein Gebet gesprochen haben, nichts mehr zu tun gibt. Wir sind schon da, wir brauchen nichts mehr weiteres zu tun. Aber ein Gebet zu sprechen ist zwar gut, keine Frage, aber ein Gebet zu sprechen ist etwa wie eine Hochzeitszeremonie. Es ist nur der Anfang eines neuen Lebens, einer neuen Beziehung. Ich gestehe, in einer erfahrungsorientierten Gesellschaft ist es manchmal sehr schwer, fundierte biblische Lehre zu finden. Aber das Volk Gottes muss nach wie vor Gottes Wort hören, lehrbar sein und nicht nur persönliche Meinungen von irgendjemand aufnehmen und sagen, jo, deine denkt so, alles ist wunderbar, Gottes Wort kann man so oder so auslegen. Nein, bemühen wir uns nach wie vor ernsthaft, die Bibel, Gottes Wort zu studieren. Hat sie noch Relevanz in unserem Leben? Ja oder nein? Ich kann es nicht beantworten. Das muss jeder von uns tun vor Gott. Also hier ist eine wichtige Frage für uns. Wie sehr setzen wir uns zum Beispiel für Gottes Wort ein? Lesen wir regelmäßig unsere Bibel? Ja, nehmen wir uns die Zeit, bewusst die Zeit, um das Wesen, die Gebote, die geistlichen Prinzipien und das Herz Gottes besser zu verstehen? Oder behaupten wir auf der anderen Seite, Gläubige zu sein, die aber gleichzeitig Gottes Wort vernachlässigen? Seien wir ehrlich, ich glaube, über die Jahre, die letzten 10 Jahre, sind wir ein bisschen lasch geworden in dieser Hinsicht. Ein bisschen lasch geworden. Nochmals, ich möchte uns alle ermutigen, wirklich daran zu arbeiten, etwas mehr Zeit bereitzustellen, um unsere Bibeln zu lesen. Ich bin nicht gegen Bücher, die außerhalb da irgendwie herausgegeben werden. Ich lese gerne selber Bücher und zitiere sie auch sehr gerne. Aber die Bibel ist nach wie vor Gottes Wort. Und daran müssen wir uns orientieren. Daran müssen wir uns orientieren. Eine tägliche, eine aufmerksame Begegnung mit dem Wort Gottes ist viel wichtiger als Zeitung lesen, als irgendwelche Nachrichten anzuschauen, fernschauen, länger schlafen oder gar Frühstück essen. So wichtig das für einige Menschen ist. Möchte ich nicht bestreiten. Aber diese Begegnung mit dem Wort Gottes, mit dem lebendigen Jesus, muss der erste Punkt in unserer Prioritätliste sein. Und zwar im Alltag, jeden Tag. Die Christen in der Frühkirche waren einander verpflichtet. die erfuhren Koinonia. Bemerken wir diesen Ausdruck hier. Sie, also die Gemeinde damals, sie blieb beständig in der Gemeinschaft. Großgeschrieben, D-E-R, in der Gemeinschaft.
Nicht in einer Gemeinschaft irgendwo.
Nein, in der Gemeinschaft. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt viele Menschen, die beständig sind in Gemeinschaft. Sie freuen sich, jede Gelegenheit zusammenzukommen, ein Bierchen zu trinken vielleicht, sich zu amüsieren, Spaß zu machen. Ja, sie nehmen sich die Zeit, um auszugehen mit Freunden. Das ist auch in Ordnung, hab nichts dagegen. Aber das Hauptziel der frühen Kirche war, nicht nur zusammenzukommen, um Spaß zu haben, obwohl das nicht schlecht ist. Das Hauptziel war, in und miteinander zu wachsen. Miteinander zu wachsen. Diese Menschen, diese Urchristen, waren einander verbunden. Sie waren einander verpflichtet. Wir lesen, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und ich weiß, manche Menschen haben diese Aussage ziemlich aufgebauscht und behauptet, die frühe Kirche sei sozialistisch oder vielleicht sogar kommunistisch gewesen. Aber das war sicherlich nicht der Fall. Später nämlich in Apostelgeschichte sehen wir, dass viele Menschen Eigentum hatten. Die frühen Christen wurden nicht gezwungen und es wurde von ihnen auch nicht verlangt, ihr Eigentum zu verkaufen. Sie taten es freiwillig. Freiwillig. Christus zu folgen konnte damals sehr, sehr kostspielig sein. Und nicht wenige Christen verloren ihre Stellungen. Andere verloren Kunden. Manche mussten ihren Job quittieren, da er ihren Glauben widersprach. Und manche haben sogar ihre Familie verloren, weil sie in Christus geglaubt haben. Und was taten sie in dieser Notsituation, in dieser schwierigen, aber auch sehr aufregenden Situation und Zeit? Sie halfen einander. Sie waren da füreinander. Sie betrachteten ihre christliche Familie als die engste Familie, die sie überhaupt hatten. Es gibt eine einzigartige Verbindung zwischen den Brüdern und Schwestern in Jesus Christus. Das Wort für Gemeinschaft, hier im Griechischen, was in der Apostelgeschichte gebraucht wird, ist das Wort Koinonia. Koinonia. Und dieser Ausdruck enthält den Gedanken des Teilens und der Vertrautheit. Vertrauen, Teilen. Das sind Nuancen, die in diesem Begriff Koinonia drin sind. Und darum können wir zum Beispiel einen Glaubensbruder zum ersten Mal treffen, ob der aus Togo kommt oder Holland kommt oder egal woher er kommen sollte. Wir können ihn treffen und irgendwie spüren wir eine Gemeinsamkeit, eine Verbindung. Wir haben ihn vielleicht nie vorher kennengelernt oder gekannt und trotzdem können wir sagen, ist ein Bruder, eine Schwester im Glaube. Was uns verbindet, ist der Heilige Geist, der in uns lebt, der in uns wohnt. Wir haben diese Gemeinsamkeiten. Wir haben eine gemeinsame Auffassung unserer Sündhaftigkeit. Wir wissen, dass wir Sünder sind. Wir wissen, dass wir ein Bedürfnis für die Gnade Gottes haben. Wir alle. Keiner von uns hier ist eine Ausnahme. Ich nicht und ihr auch nicht. Wir haben eine gemeinsame Erfahrung von Gottes Werk in uns durch Jesus Christus. Wir haben einen gemeinsamen Standard. Wir haben gemeinsame Werte, die aus der Heiligen Schrift hervorgehen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, das ewige Leben. Ja, und wir reisen auf der gleichen Straße und zwar in der gleichen Richtung. Das ist schön. Im Hebräerbrief ermahnt der Verfasser der Kirche, Hebräer 10, Vers 24 bis 25, wir kennen diese Bibelstelle sehr gut, aber hört zu, was der Verfasser zu uns hier sagt. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Acht haben. Und uns anreizen. Anreizen. Ja, zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen. Oh, das tut weh. Wie viele Ausreden haben wir alle, warum wir hier zu Gottes Dienste nicht kommen? Wir müssen uns ein bisschen anpacken an unserer Ehre und ein bisschen schütteln und rütteln und sagen, ist das wirklich legitim? Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Das sage ich nicht. Sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und der Tag kommt immer näher. Jesus Christus wird zurückkommen. Da wird er sagen, Leute, habt ihr nicht gelesen, was ich geschrieben habe durch den Hebräerbrief damals, durch den Apostel Paulus, oder wer immer es gewesen ist, der den Brief verfasst hat? Habt ihr gehört, meine Botschaft? Warum seid ihr nicht zusammengekommen? Ich habe euch ja gewarnt. Ich habe ja euch gesagt, was ihr zu tun habt. Der Autor des Hebräerbriefes betont die Wichtigkeit dieser Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft. Und ich weiß, es gibt immer Leute, die behaupten, dass sie keiner Kirche, keine Gemeinde angehören brauchen oder angehören müssen, um Gott anzubeten. Okay. Ja, hypothetisch mag sie stimmen, aber nicht praktisch. Wir können in der Isolation nicht wachsen. Wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen die Lehre, wir brauchen die Berichtigung. Die Berichtigung und auch die Stärke, die aus der Gemeinschaft erwächst. Jemand mag vielleicht jetzt denken, ja, das habe ich schon alles mal gehört. Alter Käse wieder. Der Santiago erzählt immer nur altes Zeug. Das immer wieder die gleiche Sache. Ja, nur, ja, um irgendwie die Leute zum Gottesdienst hinzukriegen. Es ist die kommerzielle Botschaft der Kirche. Es ist die Werbung der Kirche. Aber so ist es nicht. Lass ich mir nochmals klar ausdrücken hier. Es ist ein biblisches Gebot. Hebräer 10, 24, 25. Es ist ein biblisches Gebot. Es gibt noch Gebote. Ja, wenn wir nur sporadisch den Gottesdienst besuchen, ja, dann verweigern wir tatsächlich Gott den Gehorsam. Wir hemmen unser geistiges Wachstum und wir schaden so dem Reich Gottes. Und wenn wir es erlauben, dass andere Dinge unseren regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes mit dem Volk Gottes verhindern oder hindern, dann erlauben wir, dass andere Dinge zwischen uns und Gott kommen. Welches unter dem Strich übrigens die Bedeutung vom Götzendienst ist, nicht wahr? Ich weiß, das sind sehr harte Worte, aber trotzdem sage ich, meine ich, sind es wahrhaftige Worte. Unsere Verpflichtung zusammenzukommen ist also sowohl ein Akt des Gehorsams, als natürlich auch ein Akt der Freude, sollte es sein. Ich hoffe, wir freuen uns, dass wir hier sind, dass es nicht nur Pflicht ist, hier zu sein, sondern dass wir hier sein möchten. Ich freue mich jedes Jahr, es ist ein Höhepunkt meines Jahres, hier zu sein. Ich hoffe, ihr findet es genauso. Uns wird gesagt, dass die frühen Christen sich dem Brotbrechen und dem Gebet verpflichtet fühlten. Mit dem Begriff Brotbrechen könnte vielleicht gemeint sein, die gemeinsamen Mahlzeiten, die sie damals hatten, oder wahrscheinlich ja das Abendmahl. Es hätte sich auch auf beides beziehen können. Zu den Zeiten, ja, kamen die Menschen, die Christen zusammen für eine Mahlzeit und dann am Ende der Mahlzeit, dieser gewöhnliche Mahlzeit, haben sie das Abendmahl des Herrn zu sich genommen. Nun feierten die Christen, eine Frage, die manchmal aufkommt, feierten die Christen des ersten Jahrhunderts jedes Mal das Abendmahl, wenn sie zusammenkamen? Aus dem Text geht dies nicht genau hervor. Und Jesus hat auch nicht vorgeschrieben, wie oft wir das Abendmahl halten sollten. Nur, dass wir es tun sollten. Dass wir es tun sollten. Der Zweck des Abendmahls, vergessen wir nicht, ist es, uns an die Wahrheit des Evangeliums zu erinnern. An das Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi, das er Mittag so schön gestern Abend uns vorgezeigt hat. Dieses Evangelium ist die Kernbotschaft des Abendmahls. Wir sollten also das Abendmahl so oft wie nötig halten, um unseren Fokus beizubehalten. Martin Lloyd-Jones trifft, was das Abendmahl sein sollte. Lass mich ihn zitieren. Er schreibt: Schaut euch diese Menschen an, die sich zu der Zeit in der frühen Kirche in ihren Häusern treffen, Brot brechen und den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Viele von ihnen waren Sklaven, sehr einfache Menschen, die es schwer hatten und die verfolgt und verleumdet wurden. Vielleicht waren sie sogar körperlich krank und manche gar in der Seele krank. Aber da waren sie, schleppten sich durch diese lustlose, böse Welt, in der die Welt und das Fleisch und der Teufel gegen sie waren. Aber sie brachen das Brot und sie erinnerten sich nicht nur daran, was Jesus getan hatte, sondern was er tun würde. Sie erhoben ihre Häupter, sie sagten, wir sind ausersehen für die Herrlichkeit, wir sind die Kinder Gottes, wir sind gemeinsame Erben mit Jesus Christus. Wir haben Teil an einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Wir haben ein Erbe, das uns nie genommen werden kann. Es ist unser, es wird da sein, bis er kommt, bis Jesus kommt. Dann wird er uns zu sich nehmen und wir werden unsere Ewigkeit mit ihm in seiner herrlichen Gegenwart verbringen. Darum sind wir hier. Die frühen Gläubigen feierten das Abendmahl und sie schenkten ihre Aufmerksamkeit den Gebeten. Die Tatsache, dass im griechischen Text ja die Gebete, also die Mehrzahlform steht, könnte bedeuten, dass die ersten Christen die formellen Gebetszeiten beachteten, an die sich die Juden damals hielten. Das bedeutet nicht, dass sie lediglich pro forma beteten. Es bedeutet, dass sie im Gebet regelmäßig und diszipliniert gewesen sind. Sie haben diszipliniert gebetet. Sie haben ihre Zeiten gehabt, wie sie gesagt, wo sie gesagt haben, doch, diese Zeit hier ist jetzt vor für Gott. Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, erkennen wir, dass die Gemeinde eine betende Gemeinde gewesen ist. Die Urchristen beichteten ihre Sünden. Sie gingen zueinander und sie sagten, ich habe so und so dieses Problem, kannst du für mich beten? Ja, sie suchten Gottes Wille ständig. Das heißt, sie hatten Gemeinschaft mit Jesus Christus und sie beteten füreinander. Nun, ich muss feststellen, in einigen Gemeinden heutzutage fängt das Gebet an, irgendwie der Kirche zu entgleiten. Gingen wir in ein Dutzend Gemeinden, wären wir darüber überrascht, wie wenig Zeit in einigen Gemeinden, nicht alle, aber in einigen Gemeinden, wie wenig Zeit mit Gebet tatsächlich verbracht wird. Und der Grund ist, weil manche Christen erstaunlicherweise meinen, dass das Gebet den Gottesdienstfluss irgendwie unterbricht. Fast im Programm nicht rein. Ich möchte euch eine Frage stellen. Würde es uns stören, würde es euch stören, wenn man euch für eure Arbeit nur jeden zweiten oder dritten Monat mal bezahlt? Man sagt, okay, ihr arbeitet jetzt 3 Monate, wir setzen mal einen Monat aus, alles. Du hast ja kreative Zahlen irgendwie, aber trotzdem, 3 Monate kriegst du erstmal kein Gehalt. Würde es denn alles da stören? Ich hoffe schon. Ich hoffe ein bisschen, würde es nicht stören. Wenn es nicht stört, soll mir Bescheid geben, kann ich viel Geld sparen. Aber ernst gemeint hier, würde diese Unregelmäßigkeit auf unseren Haushalt Einfluss haben? Sicher. Oder sollte unser Herz nur jedes dritte oder vierte Mal schlagen? könnten wir ein erfülltes Leben so genießen? Würdet ihr dieses Problem etwas Aufmerksamkeit schenken müssen? Oder, nehmen wir mal an, unser Auto springt nur gelegentlich an, so wie er Lust hat. Es gibt ja diese Autos, sie haben ihren eigenen Charakter, manchmal springen sie an, manchmal springen sie nicht an, so, ne? Wie der Tag läuft, so fühlen sie sich auch. Aber wenn das passiert, würde es Auswirkungen auf die Ausübung unserer Arbeit haben, wenn das Auto sagt, ich versage, ich tue nichts, ich bleibe jetzt hier stehen, würde das unser Leben negativ beeinflussen? Ich denke, ihr kennt die Antwort dazu, natürlich wären alle diese Situationen extrem problematisch für uns. Aber hier ist mein Punkt. Wenn wir in unserem Streben nach solider Bibellehre, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Gottesdienst und Gebet unregelmäßig sind, dann wird es die Qualität unseres geistlichen Lebens beeinflussen. Und wie? Ja, würde diese Unregelmäßigkeit unsere Freude hindern? Ganz sicher. Würde dieser Mangel an Hingabe unser Zeugnis gegenüber den Menschen in der Welt gefährden? Ich fürchte, ja. Wir alle sollten verpflichtete Christen sein. Nicht nur Wochenendchristen, wo wir ein schönes Gesicht, Wochenendgesicht anhaben und vorsichtig, ich möchte niemanden kritisieren, ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich hier meine. Das Christentum ist nicht nur ein Wochenendjob, es ist Vollzeit, von morgens bis abends, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr. Lukas sagt uns, dass alle in der frühen Kirche mit Ehrfurcht erfüllt waren, mit Ehrfurcht. Das Wort für Ehrfurcht hier ist das griechische Wort Phobia oder Phobia. Normalerweise stellen wir Phobia gleich mit Angst. Ja, wir kennen zum Beispiel Klaustrophobie. Ja, zum Beispiel ist die Angst vor geschlossenen Räumen. Hydrophobie ist die Angst vor Wasser. Xenophobie ist die Angst vor Fremden. Und Agoraphobie ist die Angst vor öffentlichen Plätzen. Die frühe Kirche hatte eine Furcht vor Gott. Aber dies war keine Theophobie. Nein, das war eine andere Art von Furcht. Diese Menschen respektierten, sie respektierten die Herrschaft Gottes. Sie respektierten seine Macht, seine Größe. Sie respektierten seine Stelle als König des Universums. Sie haben Gott nicht einfach leicht auf die Schulter genommen. Als ob er nichts zu sagen hätte, ist er sowieso irgendwo in der Ecke des Universums, im schwarzen Loch dahinter, im Norden irgendwo, runter da oben, ja, und gelegentlich gucken wir mal zu, was wir machen, und aber normalerweise ist es ihm wurscht egal, was wir tun. Nein, diese Menschen, diese Christen, die hatten Respekt vor Gott. Hier steht im Text, alle waren voller Ehrfurcht, alle. Und das Ergebnis dieser Ehrfurcht in diesen Gläubigen war, merken wir uns hier, dass sogar Menschen außerhalb der Gemeinde anfingen, den Gott der Christen zu respektieren und zu schätzen. Sie hatten Wohlwollen in den Augen der Menschen da draußen. Ist das nicht erstaunlich? Frage. Wenn die kirchendistanzierten Menschen der Welt den Gott der Schöpfung nicht respektieren, könnte es vielleicht deshalb zum Teil sein, weil die Welt diesen Respekt nicht unter seinen Anhängern sieht und erfährt. Eine interessante Möglichkeit, meint ihr nicht? Wir Geschwister, erkennen Gottes Größe, indem wir mehr über Jesus Christus lernen. Und wenn wir die Heiligkeit Gottes deutlicher sehen, dann werden wir auch unsere Sündhaftigkeit bewusster. Indem wir die göttlichen Maßstäbe untersuchen, erkennen wir Gottes Weisheit und unser menschliches Versagen. Indem wir Gottes Werk in unserem Leben sehen und auch im Leben derer um uns herum, sind wir durch die Liebe Gottes, durch seine Gnade, durch seine umwandelnde Macht gedemütigt. Wir fürchten uns vor ihm wegen seiner Allmacht, wegen seiner Liebe, wegen seiner Weisheit. Gott ist so viel größer, als wir kleine Menschen es sind. Und trotzdem liebt er uns. Und trotzdem liebt er uns. Er hat seinen Sohn sogar für uns gegeben. So groß ist seine Liebe. Habt ihr schon mal die Gelegenheit gehabt, jemanden kennenzulernen, den ihr sehr respektiert? Ich meine jetzt ein Mensch, nicht mehr Jesus Christus hier, ein Mensch. Vielleicht war es ein Politiker, ein Schriftsteller, ein Athlet oder ein verehrter Lehrer, egal wer es war. Wir haben nicht Angst, dass diese Person uns etwas Böses antun würde, aber wir sind irgendwie ein bisschen verängstigt. Wir sind eingeschüchtert. Warum? Ja, weil irgendwie fühlen wir uns dieser Person nicht, wir fühlen uns unwürdig praktisch vor dieser Person irgendwo, irgendwie. Nun, so ist es auch in gewisser Hinsicht mit Gott, in gewisser Hinsicht. Wenn wir nämlich unsere Sünde erkennen, wenn wir wirklich verstehen, wenn wir uns den liebevollen, allmächtigen Gott konfrontiert werden und wir dann anfangen zu erkennen, was wir wirklich sind, dann fühlen wir auch unwürdig irgendwo vor diesem Gott, nicht wahr? Wir zittern vor ihm, weil er auch ein Gott ist, der richten kann. Er hat seinen Job auch nicht da aufgegeben, er ist nach wie vor auch ein Richter. Wir zittern vor ihm. Aber dann, wenn wir Gottes Gnade entdecken, wenn wir seine Barmherzigkeit entdecken, dann zittern wir nicht mehr aus Angst, sondern aus Ehrfurcht, aus Respekt, aus Allmacht. Warum? Weil Gott uns so liebt, weil er so großartig ist. Wir wissen, dass wir Gott nicht lehren können, aber dass wir von ihm alles lernen können. Die frühen Christen waren als Folge von Gottes Macht voller Ehrfurcht. Und merken wir weiter. Uns wird berichtet, dass die Apostel viele Wunder taten. Jedes Mal, wenn Christen eines dieser Wunder sahen, wurden sie sicherlich in ihrem Glauben gestärkt. Jedes Mal, wenn sie Gottes Eingreifen bezeugten, wurden sie wieder durch ihre Unwürdigkeit und durch Gottes unglaubliche Macht beeindruckt. Und dies trifft das besonders auch auf die Ungläubigen zu. Nun, nach der Definition ist ein Wunder ein ungewöhnliches Ereignis. Ja, wäre ein Wunder alltäglich, dann wäre sie kein Wunder mehr. Ja, wir würden dann logischerweise Wunder jede 5 Minuten vielleicht erwarten, ich weiß es nicht. Wir würden unter Umständen sogar meinen, einen berechtigten Anspruch, es ist mein Recht, ein Wunder zu haben. Wir könnten es wagen, diese Wunder sogar zu verlangen. Aber hier ist die Tatsache. Tatsache ist, Gott vollbringt nach wie vor, auch heute, viele Wunder. Wir erkennen sie nur nicht immer. Gott ist noch dabei, zu arbeiten und seine kleinen und größere Wunder zu vollbringen. In der frühen Kirche hielten aber die Christen Ausschau nach Gottes Hand. Sie vertrauten, dass Gott in ihrer Mitte wirkte und wirken konnte. Wie sieht es mit uns aus? Haben wir dieses Vertrauen, dass Gott auch in der schwierigsten Situation, egal wo wir sind, ob Krankheit, ob Arbeitslosigkeit, ob Beziehungsprobleme, egal wo wir sind, dass Gott nach wie vor voll und ganz in der Lage ist, in unser Leben einzugreifen und aus einer sauren Zitrone eine süße Limonade draus zu machen? Glauben wir das noch? Es gibt Kritiker, ich weiß es, die versuchen, die Wunder Gottes wegzuerklären. Oh, das ist alles Quatsch. Ja, wie traurig. Aber wir Christen, ja, wir können Gott mit Zuversicht anbeten. Wir wissen, dass unser Gott viel mehr tun kann, als wir jemals bitten oder sogar träumen können. Und sollte er durch ein Wunder wirken, dann werden wir dankbar sein. Und wählt er dies nicht zu tun, dann werden wir darauf vertrauen, dass Gott etwas Tieferes und Besseres tut, als nur ein kleines Problem oder vielleicht sogar ein größeres Problem aus unserem Leben zu löschen. Gott weiß, was er tut. Glauben wir das? Ich meine, es ist wirklich faszinierend, über die wellenförmige Auswirkung der frühen Gemeinde Jesu zu lesen, hier in der Apostelgeschichte. Wir beobachten diese Auswirkung in dem Verhalten der damaligen Christen. Wir lesen, sie trafen sich mit frohen, mit aufrichtigen Herzen. Sie waren fröhliche Menschen. Ach, so oft sehe ich nur Christen mit solchen langen Gesichtern, die das Gewicht der Welt auf ihre Schulter tragen und alles ist düster und schlimm und schlecht. Ich mache keinen Spaß über die Menschen, die wirklich Probleme haben. Ich weiß, dass es Probleme gibt in dieser Gemeinde. Ich habe meine, ihr habt eure, das weiß ich. Aber was ich betonen möchte, ist, dass die andere Seite auch mal gelegentlich zum Vorschein kommen sollte. Die fröhliche Seite. Christen sind fröhliche Menschen, wir haben gehört. Negative Gedanken. Gott? Hat Gott negative Gedanken? Ja, wir sind nicht Gott, das weiß ich auch. Aber ist das nicht unser Ziel, dahin zu arbeiten? Anführungsstriche. Ja, die Urchristen standen vor großen Schwierigkeiten. Sie wurden verfolgt, sie wurden gemartert, sie wurden getötet. Zum Glück passiert das uns in Deutschland zumindest noch nicht. Ja, trotzdem sangen sie Lieder. Ja, sie wurden gefoltert, aber dennoch dankten sie Gott für das Privileg, in seinem Namen zu leiden. Ich stelle mir die frühen Gläubigen als Menschen vor, die mit einem Lied auf ihre Lippen die Straße entlang gingen. Nicht, weil sie irgendwie verrückt waren, nein, weil sie Freude hatten, innerliche Freude. Sie lächelten ständig. In ihren Augen war etwas Besonderes, war etwas Anziehendes, war etwas Ungewöhnliches, wo Leute gesagt haben, das möchte ich auch, was der hat. Der hat irgendetwas. Habt ihr solche Leute mal getroffen? Ich habe sie getroffen. Sind das die Merkmale, die die Christen von heute beschreiben? Sind das die Merkmale, die uns beschreiben? Sind wir positive, lächelnde Christen? Ja, auch wenn wir unsere Probleme haben und auch unsere Tiefe manchmal auch durchgehen müssen, was natürlich auch der Fall ist. Die ersten Christen hatten ein sehr enges Verhältnis zu Gott. Gott war nicht sehr fern, er war sehr nah. Wir sehen die Auswirkungen der Urgemeinde in der damaligen größeren Gesellschaft. Die frühen Christen wurden von vielen Menschen gern gesehen. Gern gesehen. Sicher, nicht jeder teilte ihre Meinung. Nicht jeder hat gesagt, ja, ich glaube an den gleichen Christus, an den du glaubst. Nein, sie wurden gerne gesehen, nicht weil sie die Welt folgten, sondern wegen ihres ergebenen Einsatzes für Jesus Christus und auch füreinander. Das hat die Menschen beeindruckt. Die Art von Beziehung, die sie zu diesem Jesus hatten, die Art von Beziehung, die sie zueinander hatten, das war beeindruckend. Auch für Atheisten war es beeindruckend. Ja, die Menschen um sie herum konnten einfach nicht die Liebe, das Mitgefühl, die Aufrichtigkeit, die Ehrfurcht und den Gehorsam dieser Christen einfach so übersehen. Konnten sie nicht. Sie waren, man könnte sagen, diese Christen, sie waren die besten Bürger der Welt. Sie waren die besten Nachbarn, sie waren die besten Freunde, sie waren die besten Angestellten. Und weil sie Gott liebten, sahen diese Urchristen die Menschen um sich herum mit Gottes Augen. Sie waren eifrig, bedacht zu helfen, da wo sie konnten. Sie waren beteiligt, ja, in dem Leben anderer Menschen. Und sie zeigten wahre Liebe, nicht nur in Worten, sondern auch in ihren Taten, in ihren Werken. Und wir sehen die Auswirkungen der frühen Kirche in den Menschen, die verloren waren. Lukas sagt uns, dass der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich meine, das ist nicht verwunderlich in einer solchen Gemeinde, die ich gerade beschrieben habe. Würde er nicht Teil einer solchen wunderbaren Mustergemeinde sein wollen? Ich schon. Würdet ihr nicht den Jesus kennen wollen, den diese Christen verkündeten? Das ist der gleiche Jesus, den wir verkünden. Also wie werden wir eine solche Kirche? Und ich schlage vor, dass die Antwort kommen wird, wenn wir einige angemessene Fragen erstmal stellen. Und hier sind die Fragen. sind nur einige, aber das sind die Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, bin ich Christus ergeben? Das sind jetzt Fragen, die wir uns alle mal stellen sollten. Irgendwann mal, bin ich vielleicht sogar. Bin ich Christus ergeben? Oder halte ich nur eine lockere Beziehung zu ihm? Da erinnert euch an die Worte Jesus, als er sagte, einige werden zu mir kommen und werden sagen, Jesus, Jesus, ich habe dich ja kennengelernt. Und er wird sagen, hä? Wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin beim Gottesdienst gewesen, ich habe alles möglich gemacht. Wer bist du denn? Das sollte uns zum Überlegen bringen. Nehme ich mir täglich Zeit für die Heilige Schrift? Ist das Wort Gottes uns immer noch wichtig? Dann bin ich den fundierten christlichen Darlegungen von Gottes Wort ausgesetzt. Fundierte Darlegungen. Und nicht jede Literatur, die ja irgendwo in Unfall kommt und irgendjemand sagt, ja, du musst das Lesen einfach annehmen und sagen, oh, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Sind wir ein bisschen kritischer, müssen wir schon umgehen mit diesen Dingen, Geschwister. Haben wir eine disziplinierte Haltung zum Gebet? Werde ich zunehmend zur Gemeinschaft mit anderen Gläubigen hingezogen? Oder, ja, oder gehen wir den anderen Menschen, den anderen Christen, ja, gehen wir in die gleiche Richtung mit denen? Strecken wir unsere Hände aus, sagen, Bruder, Schwester, ja, wir teilen nicht Meinung, die gleiche Meinung in jedem Punkt, aber trotzdem, wir haben eine gemeinsame Basis. Ist meine Gemeinschaft oberflächlich? Oder ist es ein tiefes Teilen? Sorge ich dafür, dass die Anbetung oberste Priorität in meinem Leben hat? Oder kommen andere Sachen, andere Götter oder Götzen zuerst? Geschwister, fragt euch, was euch von der Anbetung abhalten könnte, und ihr werdet mit Sicherheit die Götzen in eurem Leben entdeckt haben. Hier sind weitere Fragen. Fürchte ich Gott? Oder behandle ich ihn als mein Diener? Ja, als eine Cola-Maschine. Ich schmeiße einen Groschen rein, lieber Gott, bum, ich Cola, ich möchte das, Gott. Ja, und alles ist nur Gimmi, 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 Tag und Nacht, Gimmi, Gimmi, Gimmi. Ja. Nehme ich meinen Glauben in mein tägliches Leben auf? Oder lasse ich ihn in der Gemeinde zurück? Einmal in der Woche komme ich vorbei, sage Hallo. Ja, und dann das war's. Aber gehen wir weiter. Ich möchte gerne eine kleine Beobachtung, eine kleine Lebensweisheit mit euch teilen. Immer wenn wir etwas in der Öffentlichkeit tun, riskieren wir, missverstanden zu werden. Boah, das war ja sehr tief, was ich gerade gesagt habe, nicht wahr? Ich denke, diese Erfahrung ist keiner hier fremd. Machen wir jemanden scherzhaft das Leben schwer, ja, werden manche Menschen dies missverstehen und denken, dass wir eine bestimmte Person nicht mögen. Ja, wenn ich den Alois Meyer, den armen Alois Meyer, eine harte Zeit gebe, kommt vielleicht jemand vorbei, der uns nicht kennt, denn ich weiß, welche Beziehung wir haben, und da würde er vielleicht sagen, ja, Santiago, der macht den Alois nicht. Wir machen ihn ja immer klein und dann sagt nur Spaß über den Alois. Ja? Oder wenn wir einen Witz erzählen, ja, dann kommt vielleicht jemand vorbei und sagt, ja, weißt du, Santiago, du nimmst das Leben nicht so ernst, wie du es tun solltest, du bist ja nur ein Spaßvogel, du machst dir nur Spaß die ganze Zeit. Das Leben ist ja auch ganz ernst. Ja? Und dann, wenn wir ernst sind, kommt jemand vorbei und sagt, ja, aber weißt du was, du hast ein Problem. Du musst locker werden. Locker. Du bist einfach zu ernst. Ja? Zu intens, zu ernst. Du musst locker werden. Ja? Ich glaube, dass der Apostel Paulus, ja, sich mit dieser Art von Erfahrung ziemlich gut identifizieren konnte. Es scheint so, dass wo immer er auch ging, irgendjemand seine Absichten oder seine Arbeit oder seine Motivation immer falsch verstand. Der arme Paulus konnte nicht Richtiges machen. Und ehrlich gesagt, wenn ich so da seine Briefe mal lese, dann tut mir der arme Kerl manchmal richtig leid. Er konnte nichts Richtiges machen. Da war immer irgendwo eine Gruppe, die gesagt hat, der arme Paulus. Ich möchte mich jetzt nochmals an der Apostelgeschichte, denn diesmal 21. Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 21, und wir beginnen dort mit Vers 17. Und dort lesen wir, wie Paulus nach Jerusalem kam. Apostelgeschichte 21 und beginnen mit Vers 17. Und der Paulus, der brachte den Leitern in Jerusalem die Gaben, die er von den nicht-jüdischen christlichen Gemeinden gesammelt hatte. Und wir haben hier einen sehr interessanten Bericht über dieses Treffen zwischen Paulus und den Leitern in Jerusalem. Apostelgeschichte 21, wir fangen mit Vers 17 an. Lukas erzählt, als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott. Ich verrate euch was. Gelegentlich, wenn ich an Seminare, wenn ich an Konferenzen, wenn ich an Workshops teilnehme, an denen älteste Pastoren aus anderen Gemeinden auch präsent sind, bemerke ich eine Mischung aus ungefestigten Menschen, die verzweifelt Bestätigung suchen, auf der anderen Seite und auch andere Menschen, ja, die irgendwie die Möglichkeit suchen, einem zu erzählen, wie erfolgreich sie doch sind, wie großartig sie doch sind. Es herrscht oft zwar eine Art Frömmigkeit vor, aber wenig Zuneigung. Ich möchte jetzt nicht selbstgerecht klingen, vielleicht habe ich auch diesen Fehler mal gemacht, aber das ist meine persönliche Erfahrung, das ist nun mal so. So sind wir halt Menschen. Aber zum Glück war das Treffen hier zwischen Paulus und den Leitern dieser Gemeinde oder den Leitern in Jerusalem anders. Es gab hier keinen Konkurrenzgeist. Er herrschte ein Gefühl echter Brüderlichkeit und Einheit. Paulus brauchte niemandem etwas zu berichten, das war nicht seine Pflicht unbedingt, aber er wollte, dass die Leiter in Jerusalem teilhatten am Werk, das Gott an den heiligen Christen tat. Paulus war bereit, verantwortlich zu sein. Er war bereit, die angemessene Rechenschaft abzulegen. Er gab einen vollen Bericht, lesen wir. Und das bedeutet, dass er über alles erzählte, das geschah, seitdem er sich zuletzt mit diesen Leitern getroffen hatte. Paulus wollte, dass die Leiter in Jerusalem das wunderbare Werk Gottes besser verstanden. Er wollte seine große Freude mit den Leitern in Jerusalem teilen. Sicherlich erzählte Paulus von dem Dienst, den er mit Silas und mit dem guten, neubekehrten Timotheus hatte. Er berichtete über seine Reise nach Philippi und über die Vision eines Mannes in Mazedonien, der ihnen zurief. Er berichtete über das große Erdbeben, erinnern wir uns, und über die wunderbare Weise, in der sie aus dem Gefängnis in Philippi befreit wurden. Und er berichtete über die Bekehrung des Gefängniswärters. Ich bin mir sicher, dass der Apostel auch so manche Geschichte über die Feindseligkeiten, denen er gegenüberstand, berichtete. Die Probleme, die er hatte. Sicherlich, auf der humorvollen Seite, erzählte er auch die Geschichte von Eutychus. Könnt ihr euch erinnern, das war der Mann, der am Gottesdienst, so wie hier vielleicht, irgendwann einschlief und aus dem Fenster runterflog. Ja, und weg war er. Und ich stelle mir vor, dass die Gemeinde in Jerusalem, dass die Leiter in Jerusalem sich sicherlich alle darüber köstlich amüsierten, über diesen Eutychus, der aus dem Fenster herausflog. Aber ich vermute, dass Paulus auch manche seiner Reisebegleiter vorstellte als Christen, die durch seine Evangelisationsbemühungen zum Glauben kamen. Hier war die Frucht seiner Arbeit, beziehungsweise Gottes Arbeit in ihm oder durch ihn. Und hier ist, was ich sagen möchte. In der weltweiten Kirche Gottes wollen wir auch die Bekanntheit und den Ruf einer Glaubensgemeinschaft haben, in der unsere Leiter transparent, demütig und verantwortlich sind. Darum bemühen wir uns hier in Deutschland. Darum bemüht sich der Vorstand, Herr Jürgen Mittag als der Vorstandsvorsitzende, ich als der Geschäftsführer und die ganze Leitung in den deutschsprachigen Raum. Wir möchten Leiter sein, die Rechenschaft ablegen. Paulus erzählte jedem, was Gott getan hatte. Paulus verstand, dass er niemals durch seine eigene Kraft einen Menschenherzens ändern könnte. Nur Gott kann dieses tun, das verstehen wir, ja? Paulus gab nicht mit seiner Arbeit an, er gab an über Gottes Werk in der Hoffnung, dass es allen, die es hörten, ermutigen würde. Die Leiter in Jerusalem feierten mit Paulus. Und der Erfolg seiner Missionsarbeit hat sie, wie andere Leiter, nicht herabgesetzt. Es war das Voranschreiten des Himmelreiches und alle Leiter jubelten. Und die Lektion für uns sollte hier offensichtlich sein. Wir stehen, Geschwister, nicht mit anderen Kirchen im Wettbewerb. Die weltweite Kirche Gottes steht nicht im Wettbewerb gegen irgendeine andere christliche Organisation oder Gemeinde, wenn sie christlich sind. Wir stehen nicht im Wettbewerb. Die Proklamation, die Verkündung des Evangeliums ist nicht unser Werk. Es ist Gottes Werk. Und deshalb sollten wir auch dankbar sein, wenn immer das Evangelium neue Menschen erreicht. Wir sollten jubeln. Ob dies in unserer Gemeinde passiert, ob dies in der weltweiten Kirche Gottes passiert oder durch eine andere christliche Organisation oder Konfession. Wir sind gerufen, zusammenzuarbeiten. Und wenn ein jeder von uns das tut, zu dem uns Gott berufen und gerufen hat, dann wird das Himmelreich vorankommen, so wie Gott es möchte, nicht wie wir es möchten, so wie Gott es möchte. Die frühen christlichen Leiter hatten es nicht leicht. Und unsere Leiter heute, glaubt es mir, manchmal beweine ich mich bei den Leitern, manchmal beweine ich mich bei mir. Sie haben es heute auch nicht sehr leicht. Es ist nicht einfach, ein Pastor, ein Ältester einer weltweiten Kirche Gottes zu sein. Das könnt ihr mir glauben. Apostelgeschichte 20 oder 21, die Verse 20 bis 21. Hier wurde Paulus' Arbeit in Frage gestellt. Da kamen einige zu ihm und sie sagten, ja Bruder, Paulus, du siehst, wie viele tausend Juden gläubig geworden sind und alle sind eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, du Paulus, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst. Und du sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Diese Männer teilten ihre Sorge, vielleicht auch sogar ihre Kritik mit Paulus. Viele Juden kamen zum Glauben in Christus und als Resultat ihres neuen Glaubens wurden sie noch mehr bemüht, Gott zu ehren, indem sie die jüdischen Gesetze hielten. Leider ist den jüdischen Gläubigen gesagt worden, und wir sind uns nicht sicher, von wem das griechische Wort bedeutet, sie wurden unterrichtet. Und es ist das gleiche Wort nebenbei, aus dem unser Wort Katechismus stammt. Diese jüdischen Gläubigen wurde gesagt, dass Paulus aktiv daran arbeitete, die jüdischen Gläubigen davon abzuhalten, ihre jüdische Bräuche einzuhalten. Aber diese Gerüchte waren falsch. Das war eine Lüge. Sicherlich lehrte Paulus, dass die Beschneidung und alle diese anderen religiösen Riten, die jüdischen Riten, nicht mehr notwendig waren für die Erlösung. Das hat er in der Tat gelehrt. Aber er lehrte Juden niemals, ihre Kinder nicht beschneiden zu lassen oder sich von Moses abzuwenden. Paulus lehrte, dass der christliche Glaube die Erfüllung der jüdischen Hoffnung war. Die Erfüllung der jüdischen Hoffnung. Zu einem Zeitpunkt ließ der Apostel den Timotheus sogar beschneiden, weil er Jude war und weil er wusste, dass es ihm helfen würde, sich mit seinen Mitjuden zu verbinden. Es war eine andere Zeit, eine andere Arbeit unter einem anderen Volk. Und deshalb war es auch eine gute Sache gewesen, es an solchen Schritt zu machen und zu tun. Uns wird auch wenigstens einmal darüber berichtet, und wir kommen gleich dazu, dass Paulus nach der jüdischen Tradition sogar ein Gelübde mal abgelegt hat. Die Gerüchte, die verbreitet wurden, waren aber total daneben. Paulus' Ruf wurde befleckt von einigen Menschen. Die Einheit der Kirche wurde belastet. Alles nur wegen falscher Berichte. Wegen Tratsch und Klatsch. Lesen wir weiter. In Apostelgeschichte 21, die Verse 27 bis 31. Wo es heißt, als aber die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. Den meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Während sie versuchten, Paulus umzubringen, erreichte den Kommandanten der römischen Truppe die Nachricht, dass ganz Jerusalem in Aufruhr stand. Eigentlich hatte Paulus hier nur getan, was ihm von gefordert wurde, nicht wahr? Er nahm an Gelübde teil und zahlte einen erheblichen Preis für das Opfer dieser Männer. Ehe die 7 Tage des Gelübdes um waren, sahen einige Menschen Paulus im Tempel. Paulus, vergessen wir nicht, reiste häufig mit seinen nichtjüdischen Freunden herum. Und da Paulus jetzt im Tempel war, nahmen einige an, dass Paulus seine nichtjüdischen Freunde auch in den Tempel mit hineingenommen hatte. Natürlich wäre dies aus der Sicht der Juden in der damaligen Zeit eine Sünde, eine grobe Entweihung gewesen. Es gab in der Tat im Tempel einen Platz für Heiden, aber sie durften nicht über diesen Platz hinausgehen. Es war verboten, streng verboten. Täten sie dies, hätten die Juden die Macht, auch von Römern gegeben worden, jeden, der diese Linie überquerte, zu töten. Als also behauptet wurde, dass Paulus einen Heiden in den Tempelhof gebracht hatte, wurden die Tore des Tempels geschlossen, um ihn von der Entweihung zu schützen. Das war der Grund, warum die Türen zugemacht worden ist. Bloß nicht hier rein. Ja. Manchmal machen wir das auch in einer anderen Hinsicht. Wir machen die Türen zu. Die aufgebrachten Menschen wollten Paulus töten und wären die römischen Soldaten nicht eingeschritten, wäre der Apostel ganz bestimmt auch getötet worden. Ich meine, wir haben hier eine krasse Mahnung, ja, wie tödlich ein falscher Bericht, Gerücht oder Tratsch sein kann. Ja, ich vermute, dass mehr Zeugnisse befleckt und mehr Gemeinden durch falsche Berichte, durch vermutete Konspirationstheorien gespalten wurden, als durch irgendetwas anderes. Wie traurig das ist. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Es gab 2 Bauern. 2 Bauern unterhielten sich vor einer Bank. Der eine sagte, ja, weißt du, Schmidt, ja, ich habe gehört, dass du 65.000 Euro mit Alfalfa verdient hast. Der andere Bauer sagte, ja, um seinem Freund gegenüber nicht unhöflich zu sein, sagte er, naja, weißt du was, das stimmt nicht so ganz. Es war nicht ich, sondern es war mein Bruder. Und es war auch nicht Alfalfa, sondern es war Hafer. Und es waren auch keine 65.000 Euro, es waren 6.500 Euro. Und übrigens, er hat sie auch nicht verdient, er hat sie verloren. Ja. Es gibt eine Moral in dieser Geschichte. Vielleicht habt ihr schon die Moral ja, gesehen. Hier ist die Moral. Freunde, egal was uns jemand sagt, es ist immer eine gute Idee, sicherzugehen, dass die Einzelheiten, die wir bekommen haben, auch richtig sind. Ehe wir sie, wenn es absolut sein muss, auch weitergeben. Mal ganz ehrlich, Tratsch ist etwas, womit wir uns alle herumschlagen, nicht wahr? Wir wollen Bescheid wissen, wir sind neugierig. Ja? Und wenn wir uns intensiv mit den Fehlern eines anderen beschäftigen, dann können wir unsere eigenen ausweichen. Sehr menschlich, sehr fleischlich. Mit dem Gedanke im Hinterkopf, hier sind ein paar Prinzipien, die uns vor einer Menge Kummer bewahren können. Wir, Geschwister, wir in der weltweiten Kirche Gottes wollen bekannt sein. Wir wollen den Ruf einer Kirche, einer Gemeinde haben, die Lügen und Tratsch nicht auf die leichte Schulter nimmt. Hier sind ein paar hilfreiche Ratschläge. Ehe wir eines anderen Taten oder Lehren kritisieren, lasst uns sicher gehen, dass wir genaue Fakten haben. Das bedeutet nicht nur, mit Leuten zu sprechen, die uns die Informationen weitergeleitet haben. Es bedeutet, zu der Person, um der es sich handelt, wenn es angebracht ist, ich betone, wenn es angebracht ist, zu der Person zu gehen, um sicher zu sein, dass wir die richtige Information haben und dass diese auch richtig verstanden wurden. Möglicherweise haben wir zwar die richtigen Fakten, aber sind zum falschen Schluss gekommen. Das kann auch passieren. Seien wir also sehr vorsichtig mit unseren Schlussfolgerungen, auch über das, was wir vermutlich gesehen haben oder meinen gesehen zu haben. Wir kennen nicht immer alle Tatsachen hinter dem, was wir gesehen haben. Zum Beispiel, wir sehen vielleicht zwei bekannte Christen, Menschen, die uns bekannt sind. Es ist vielleicht ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau und sie sitzen zusammen in einem Imbiss. Nun, wir kommen vorbei, wir sehen gerade beim Mehrreden miteinander und wir sagen, oh, ich frage mich, was da wohl los ist. Ja. Nun, wir würden eine sehr gefährliche Schlussfolgerung ziehen, wenn wir jemandem dann erzählen, dass diese zwei Menschen eine Affäre haben. Sprich, Ehebruch begingen. Ja. Nur weil sie da zusammensitzen in einem Imbiss. Es gibt nämlich eine Menge andere Möglichkeiten und Erklärungen dafür, warum sie zusammen im Imbiss waren. Was ich sagen möchte, widerstehen wir bitte dem Versuch, sofort nur das Schlimmste über andere Menschen zu glauben. Weigern wir uns, auch negativ über Andersgläubige und andere Gemeinden, besonders wenn es christliche Gemeinden sind, zu reden. Das gehört sich nicht in der weltweiten Kirche Gottes. Ja, wir haben andere Meinungen über gewisse Dinge. Und bitten wir bitte unsere Informanten, wenn wir irgendwelche haben, ihre Quelle im Preis zu geben. Ich sage euch, wenn jemand zu mir kommt und mir irgendwas erzählt und mir die Quelle nicht geben kann, möchte ich nicht hören, was er zu sagen hat. Werde ich ihn wegschicken und sagen, ich werde nicht zuhören, ich möchte von dir nichts hören, nichts wissen. Es mag harmlos sein, eine negative Kleinigkeit über einen anderen mitzuteilen, aber glaubt es mir, diese gesagten Worte können einen guten Ruf schaden, einen Ruf beschmutzen, eine Familie Kummer bereiten, eine Familie kaputt machen und schlussendlich sogar Menschen von Gott abwenden. Glaubt es mir. Zum nächsten Punkt. Die Leiter der frühen Kirche waren um das besorgt, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig ist. Schauen wir uns Apostelgeschichte 21 und die Verse 23 bis 26 an. Hier bekam Paulus den Gelübdevorschlag, von dem ich vorher schon gesprochen hatte. Apostelgeschichte 21 und die Verse 23 bis 26. Wir haben hier vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimmst du dir, Paulus, und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen von Götzenopfer, vor Blut, vor Erstickten und vor Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre. Die Leiter in Jerusalem waren über Paulus' Ruf besorgt. Sie hatten Tratsch und Klatsch gehört über den Apostel. Unberechtigte Kritik. Diese Menschen, diese Christen, wussten, dass der Apostel keineswegs ein rechtsradikaler Antisemit gewesen ist. Ein Neonazi in der damaligen Zeit. Geht nicht, aber trotzdem der Vergleich. Ja, sie schlugen vor, dass der Paulus, dass es für ihn das Beste wäre, sich in einer Tat guten Glaubens zu tätigen. Es war damals üblich, dass man sich einer rituellen Reinigungszeremonie unterzog, nachdem man längere Zeit in einer heidnischen Umgebung verbracht hatte. Und diese Zeremonie betrug normalerweise 7 Tage. Und möglicherweise war es dies, was die Leiter von Paulus verlangten oder erwarteten. Die Leiter in Jerusalem baten Paulus, auch die Kosten zu tragen für die 4, ja, die ein nazaristisches Gelübde abgelegt hatten. Er sollte für 2 oder 3 Tieropfer pro Mann plus Getreide plus Wasseropfer zahlen. Und das war ein recht hoher Preis. Die Leiter waren sich sicher, dass dieser Beweis des guten Willens den Juden zeigen würde, dass Paulus nicht antijüdisch war. Und ich weiß, es gibt Menschen, die in Frage stellen, ob Paulus hier diesem hätte zusagen sollen. Manche sehen hier einen Kompromiss, eine Kompromisslösung. Persönlich glaube ich das nicht. Ja, es ist wahr, dass Paulus nicht glaubte, dass solche Sachen für die Erlösung notwendig waren. Er glaubte und lehrte. Unmissverständlich, dass wir vom Gesetz befreit wurden. Dennoch lehrte Paulus nicht, dass diese Dinge an sich falsch gewesen sind. Sie waren nur falsch, wenn man meinte, diese Werke bringen uns irgendwie näher zu Gott, dass wir besser sind, weil wir diese Werke tun. Das war das wahre Problem. Oder weil man es tun musste. Diese Bräuche zu tun, würde nicht das Evangelium der Gnade verschmutzen oder verleugnen oder dem Wort Gottes widersprechen. Es waren halt nur Optionen. Man konnte sie tun oder man konnte sie auch nicht tun. Es war auch eine Sache der Weisheit. Was? Ja, für eine bestimmte Zeit, für einen gewissen Ort und für bestimmten Leuten am besten ist. In dem Brief an die Korinther schrieb Paulus, 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23, eine sehr wichtige Stelle für uns, auch hier heute in der weltweiten Kirche Gottes. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19 bis 23. Hier schrieb er, denn obwohl ich frei bin, und hier ist seine Philosophie, hier ist die Philosophie seines Dienstes. Das ist auch übrigens die Philosophie der weltweiten Kirche Gottes. Warum wir das tun, was wir tun, warum wir die Bräuche, warum wir die Traditionen in der weltweiten Kirche Gottes dementsprechend geändert haben. Hier ist die Antwort. Nicht die Antwort von Santiago Lange, von Herr Takat, sondern die Antwort aus der Bibel von Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Die Antwort von Gott. Hören wir, was er sagt. Wir haben ja gelesen, wir möchten dem Beispiel der Apostel folgen, nicht wahr? Und was haben sie gemacht? Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Ist das unsere Einstellung? Den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Wir haben es wenig mit Juden heute zu tun. Damit ich alle Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Obwohl ich selbst nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz Christi. Jesus ist unser Gesetz. Damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind. Und wir sind halt in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, wo es viele Menschen gibt, die eine Beziehung mit Gott nicht haben. Die auch nicht jüdisch sind. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Und darüber haben wir gestern Abend gehört von Herrn Mittag. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Das Evangelium war für Paulus am wichtigsten. Es war so wichtig, dass er bereit war, seine eigene Freiheit aufzugeben, wenn dies jemanden anderes an der Tür öffnen würde. Er war bereit, sich zu demütigen, Kosten auf sich zu nehmen und gar sein Leben zu riskieren, wenn es das war, was gefragt wurde, um die Tür zu öffnen, damit jemand die Wahrheit des Evangeliums sehen konnte. Und das Beispiel des Paulus ist für uns vorbildlich. Es erinnert uns daran, dass uns das Evangelium, die gute Nachricht, nicht die schlechte, vom Tod, Auferstehung Jesu Christi, dass diese Nachricht uns näher liegen sollte als unsere persönlichen Vorlieben oder unsere Bequemlichkeiten. Tja, wie ist es mit uns? Ich meine, leider tragen wir als Christen oft die Schuld, nach Dingen zu suchen, die uns trennen. Statt Wegen zu suchen, ja, die aufeinander gehen. Die Wege, die eine Brücke bauen. Wir sind geteilt über die Tage. Wir sind geteilt über die Formen des Gottesdienstes. Wir sind geteilt über Musik. Wir sind geteilt über die Menge Wasser, die bei der Taufe gebraucht werden sollte oder nicht. Wir sind geteilt über die beste Übersetzung der Bibel. Wir sind geteilt über die Häufigkeit des Abendmahls. Wir sind geteilt, geteilt, geteilt und geteilt. Wir sorgen uns so sehr, dass Menschen mit unseren Vorlieben, unsere Schlussfolgerungen übereinstimmen, dass wir mehr Brücken abgebrannt haben, als gebaut haben. Ihr seht, ich bin ganz offen heute. Ja? Paulus war bereit, in die Welt des Anderen zu treten, damit er eine Brücke bauen konnte, die ihm erlauben würde, die Wahrheit des Evangeliums mitzuteilen. Und das, Geschwister, ist auch unsere Aufgabe. Und das ist der Grund, warum wir die Änderung gemacht haben, die wir machen. Nicht, um irgendeine Gemeinschaft hinterherzulaufen, nicht, um irgendeine konspiratorische, komische Theorie. Das ist nicht der Grund, warum wir unsere Änderung gemacht haben. Und dazu stehe ich gerade. Und wir alle, Leiter der Gemeinde im deutschsprachigen Raum, haben es beschlossen, in Worms gerade zu stehen für diese Änderungen. Und zwar einmütig, wie jeder, der dabei bestätigen kann. Wir haben unsere Diskussion gehabt, ja. Aber wir waren uns am Ende einstimmig. Dafür steht diese Administration, das solltet ihr wissen. Paulus war bereit, in die Welt des Anderen zu treten. Und ich bin überzeugt, wir täten gut daran, Paulus' Einstellung und sein Beispiel zu folgen. Warum? Ja, weil wir die Lehre der Apostel folgen möchten. Deswegen. Nicht, weil irgendjemand uns sagt, wir es tun sollten. Die historische Passage in Apostelgeschichte, Kapitel 21, wirft uns ein paar Fragen auf. Hier sind die letzten Fragen an uns. Sind wir des Konkurrenzdenkens schuldig? Wünschen wir manchmal Regen auf den Umzug anderer sozusagen, weil wir denken, dass ihr Sieg unser Sieg schmälert? Ich weiß, aber manchmal denke ich zumindest, dass ich dessen auch schuldig bin. Ja, wir werden aber daran erinnert, dass das Himmelreich Gottes Werk ist. Es ist nicht mein Werk. Es ist auch nicht meine Kirche. Diese Kirche ist sein Leib. Leib Jesu Christi. Wir sollten nicht mit unseren Brüdern und Schwestern in Christus konkurrieren, nur weil wir irgendwo verschiedene berechtigte Unterschiede haben, vielleicht sogar. Unsere Arbeit ist es aber, einander zu unterstützen in unserem Versuch, Satan zu widerstehen und Jesus Christus zu dienen. Wie Geschwister können wir glaubwürdig vor dieser Welt vortreten, wenn wir untereinander uns nicht mal einig sind? Sind wir schuldig, falsche Berichte zu verbreiten? Weißt du, bisher, also manchmal das Traurigste, was in meinem Job gibt, ist, wenn ich mir Sachen anhören muss, die verrückt sind. Alle Leiter hier könnten Geschichten erzählen von solchen Situationen, wo einfach jemand zu dir kommt und erzählt dir irgendetwas und du sitzt da und du sagst, das kann ja nicht wahr sein. Sind wir schuldig, falsche Berichte zu verbreiten, Lügen zu verbreiten, Halbinformationen zu verbreiten? Hätten wir das Evangelium durch unsere negativen Geschichten, unsere voreilige Schlussfolgerung oder unseren überkritischen Geist? Ja, ich bin für konstruktive Kritik da, kein Thema. Ich mache auch meine Fehler, kein Thema. Aber es muss schon konstruktive Kritik sein. Es gibt Menschen, die haben so einen Kritikticker. Ich glaube, die wachen morgens früh auf und sagen, mal sehen, was ich heute mal kritisieren kann. Santiago, kann ich mit dir mal sprechen? Ja, Weißt du, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ja, ist irgendwas mal richtig gewesen? Dann habe ich nicht gedacht, ja. Aber das ist falsch, das ist falsch. Ich bin auch nur ein Mensch. Geht mir auf den Keks manchmal, ja. Ja. Sind wir bereit, Gottes Wort zu gehorchen, das uns lehrt, jeden Versuch zu unternehmen. Jeden Versuch zu unternehmen, der zum Frieden und gegenseitiger Erbauung führt. Steht nicht hier. Sind wir bereit, jeden Versuch zu probieren, das uns auseinander kaputt macht, das uns trennt, oh, wo wir die Kirche unterminieren können, die Leitung der WKG, die sind alle böse Menschen, die machen Spaß. Jedes Mal, wenn sie mal ausschießen, sitzen sie da rum und sagen, Spaß, jetzt schmeißen wir den raus. Das macht mir keinen Spaß. Könnt ihr mir glauben, dass es mir keinen Spaß macht? Kümmern wir uns mehr um unsere Freiheiten als um die Verbreitung des Evangeliums? Unsere Rechte. Wir haben Rechte. Ja. Sind wir mehr besorgt darüber, dass Menschen mit uns übereinstimmen, als dass wir ihnen helfen, Gott zu sehen? Sind wir bereit, Christus vor unseren persönlichen Vorlieben zu stellen? Das sind alles Fragen, Geschwister, die etwas mit Charakter, mit Einstellung zu tun haben. Mit Charakter und mit Einstellung. Es handelt sich hier um unseren Ruf. Es handelt sich hier um unsere Reputation als Glaubensgemeinschaft, als Christen, als weltweite Kirche Gottes. Wenn wir wollen, dass uns Gott effektiv benutzt, dann müssen unsere Herzen vor Gott offen sein. Eine effektive Evangelisation kommt eher von einem göttlichen Charakter als von menschlichen Kunstgriffen und Programmen. Wenn wir mit Jesus Christus dienen möchten, wenn wir das tun möchten, dann müssen wir damit anfangen, indem wir bereit sind, einander zu unterstützen, einander zu ermutigen, einander zu helfen und nicht einander uns Tag und Nacht nur herum zu kritisieren. Gibt auch einen Platz für Kritik. Weiß ich ja auch. Aber wenn wir Gott ehren wollen, dann müssen wir anfangen, ihn mit unseren Worten und auch mit unseren Einstellungen ehren. Und ein letztes Wort. Wenn wir die nötigen Änderungen in unserem Leben machen, dann gibt es trotzdem keine sichere Garantie, dass Menschen um uns herum unsere Taten und Motive nicht missverstehen werden. Damit müssen wir aufleben. Aber dennoch, und darüber können wir ganz sicher sein, ja, wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir Jesus Christus in unser Leben hineinlassen, ja, dann wird unser Vater im Himmel unsere Probleme verstehen. Und er wird runtergucken und er wird schmunzeln. Und er wird sagen, mein Kind, ich hab dich lieb. Du brauchst dich keine Sorgen machen. Ich habe nämlich die Geschichte auch gelesen. Ja, am Ende steht, wir gewinnen. So schön hier zu sein. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.